Vor einer Woche ungefähr habe ich angefangen, die einzubauen. Und erstaunlicherweise ging eigentlich das so, wie ich das dann geplant hatte. Bis dahin allerdings lief manches nicht so, wie ich es geplant hatte. Nämlich das dazu geführt hat, dass man das zum Beispiel absägen musste. Also bei uns ist es so, dass, wie natürlich in jedem Altbau, die Wände krumm und schief sind. Und außerdem war es so, dass wir praktisch neue Fliesen im Bad verlegt haben, sodass die eine Seite von der Türe die glatte Wand ist und auf der anderen Seite sind die Fliesen. Und jetzt muss man das irgendwie überbrücken, den Abstand. Und wenn man dann eine Zarge hat, die ganz wenig Spiel nur hat, um überhaupt zusammenzupassen, dieser Rahmen um die Tür rum, dann muss man sich was einfallen lassen. Also es ist, wie gesagt, nur das letzte Kapitel von dem, was ich in den letzten anderthalb Jahren eigentlich erlebt habe. Und ich weiß gar nicht, ob Baustellen überhaupt dafür da sind, ständig mit irgendwelchen Sachen umgehen zu müssen, die man nicht so geplant hat, vor allen Dingen im Altbau. Wenn das euch in eurem Leben, in eurem Alltag manchmal ähnlich geht, dass Dinge passieren, die ihr so nicht geplant habt und die ihr so nicht vorhergesehen habt, dann habe ich eine kleine Geschichte für euch mitgebracht, die ich euch vorlesen möchte. Glück oder Unglück. Einer Bäuerin lief eines Tages ihr Pferd davon und kam nicht mehr zurück. Da hatten die Nachbarn Mitleid mit ihr und sagten: Du Ärmste, dein Pferd ist weggelaufen, welch ein Unglück. Die antwortete: Wer weiß, ob es ein Unglück ist. Nach einigen Tagen kehrte das Pferd zurück und brachte ein Wildpferd mit. Da riefen die Nachbarn: Erst läuft dir das Pferd davon und dann bringt es noch ein zweites mit. Was hast du für ein Glück? Die Bäuerin schüttelte den Kopf. Wer weiß, ob das ein Glück ist? Das Wildpferd wurde von dem ältesten Sohn eingeritten. Dabei stürzte er und brach sich das Bein. Die Nachbarn eilten herbei und riefen: Welch ein Unglück! Die Bäuerin wiegte wieder nur den Kopf und sagte: Wer will wissen, ob das ein Unglück ist? Kurz darauf kamen die Soldaten des Königs ins Dorf und zogen alle jungen Männer für den Kriegsdienst ein. Den ältesten Sohn der Bäuerin ließen sie zurück mit seinem gebrochenen Bein. Da riefen die Nachbarn: Was für ein Glück, dein Sohn wurde nicht eingezogen. Die Bäuerin aber antwortete: Wer sagt denn, dass dies ein Glück ist? Gerade wenn es mal nicht so läuft, wie man das eigentlich geplant hat und wie man sich das ausgedacht hat, kommt es ja darauf an, wie das, was dann passiert, wie man das bewertet und wie man damit umgeht. Ist es ein Glück oder ist es ein Unglück? Passt es mir in den Kram oder nicht? Sehe ich die Sachen und die Welt eher positiv oder bin ich einer, der eher negativ denkt? Ist es was, wo mich ausbremst und komplett blockiert? Oder sehe ich in einer neuen Situation neue Gelegenheiten, neue Möglichkeiten, Dinge anders zu machen? Kann ich der Situation auch was Positives abgewinnen? Und als normaler Mensch, sage ich jetzt mal, also als ungläubiger Mensch, muss jeder mit solchen Situationen umgehen und sich darauf einstellen und sich damit arrangieren. Bei den Christen kommt ja noch was dazu. Denn als Christ bist du ständig auch noch mit der Frage konfrontiert: Will Gott mir dadurch irgendwas sagen und mir irgendwas zeigen? Will er auf sich aufmerksam machen? Und möchte er vielleicht irgendwas verhindern, was ich tue? Bin ich auf einem falschen Weg? Möchte er, dass ich eine bestimmte Richtung einschlage? Möchte er, dass ich zu neuen Ufern aufbreche? Will er mich herausfordern, auf ihn zu vertrauen? Oder ist es vielleicht alles doch nur Zufall? Oder es ist halt so, wie es ist und Gott steckt gar nicht dahinter, sondern ich muss einfach eine Entscheidung treffen, was ich als nächstes mache. Ich möchte euch in eine Erzählung mit hineinnehmen von ein paar Personen, die sich sicher diese Fragen gestellt haben. Oder so ähnliche Fragen auf jeden Fall. Paulus, als er unterwegs war mit seinen Freunden, mit Silas und mit noch anderen Leuten. Er war von Gott berufen, er ist Jesus begegnet, was sein Leben total auf den Kopf gestellt hat. Er war früher einer, der die Christen verfolgt hat und hat eine Verwandlung durchgemacht, dass er selber Christ geworden ist, Jesus nachgefolgt ist und diese Sache, die Jesus angefangen hat, unterstützt hat und vorangetrieben hat. Der sich in Bewegung gesetzt hat, den Gott in Bewegung gesetzt hat, weil er ihn berufen hat, als Botschafter in die Welt zu gehen und von ihm weiterzusagen, die Leute zu lehren und ihnen von Jesus zu bezeugen, was er getan hat. Und ich möchte euch diese Erzählung vorlesen, die in Apostelgeschichte 16 steht. Und das fängt an in Vers 6. Da heißt es: Sie durchzogen aber Phrygien und die galatische Landschaft. Nachdem sie von dem Heiligen Geist verhindert worden waren, das Wort in Asien zu reden. Also die Ortsnamen müsst ihr euch nicht merken. Irgendwo in der Türkei waren sie unterwegs. Und es heißt, dass der Heilige Geist sie daran gehindert hat, das Wort Gottes weiterzugeben. Also etwas, wo Paulus von Gott explizit den Auftrag bekommen hat, dass er das tun soll, nämlich ihn zu bezeugen und von seinem Wort weiterzugeben. Genau das Gegenteil passiert. Er läuft gegen eine Mauer und es wird von Gott verhindert, dass er das tun kann. Es wird nicht beschrieben, wie das genau passiert ist, ob er ein Redeverbot bekommen hat, wie auch immer. Auf jeden Fall kann er nicht das tun, wozu Gott ihn berufen hatte. Gott schließt eine Tür und sie werden gehindert, von Jesus zu erzählen. Allerdings warten sie dann nicht auf neue Anweisungen von Gott, sondern sie gehen weiter. Die ganze Truppe beschließt, weiterzugehen Richtung Norden und sie suchen neue Möglichkeiten. Nächster Vers, Vers 7. Als sie aber in die Nähe von Mysien kamen, das ist eher im Westen von der Türkei, versuchten sie nach Bithynien zu reisen, das ist im Norden, also da wieder abzuzweigen, und der Geist erlaubte es ihnen nicht. Also wieder eine verschlossene Tür, wieder ein Verbot, wieder was, wo Gott gesagt hat, in diese Richtung geht's nicht weiter, lasst es bleiben. Gott führt, indem sie nicht weiterkommen und indem es Unwägbarkeiten gibt, die sie ausbremsen. Dann geht es weiter. Als sie aber ein Mysien vorüberzogen, sie sind also wieder nicht stehen geblieben, sondern haben beschlossen, weiterzugehen. Sie gingen sie nach Troas hinab. Und es zeigte sich dem Paulus in der Nacht eine Erscheinung. Ein mazedonischer Mann stand da und bat ihn und sprach: Komm herüber nach Mazedonien und hilf uns. Als er aber die Erscheinung gesehen hatte, suchten wir sogleich nach Mazedonien abzureisen, da wir schlossen, dass Gott uns gerufen habe, ihnen das Evangelium zu verkündigen. Gott führt, indem er in einem Traum zum Paulus spricht. Gott führt nicht immer durch Träume. Nicht alle Träume sind ein Reden Gottes. Aber in dieser Situation, in der sich der Paulus und seine Kollegen befunden haben, haben sie das so gedeutet. Und sie haben daraus geschlossen, dass das jetzt der Weg ist, den sie einschlagen sollen. Und sie sind diesem Ruf gefolgt. Wenn ihr vor ein paar Wochen da wart, als Nael hier war und von seiner Arbeit erzählt hat in Spanien, hat er diesen mazedonischen Ruf immer wieder erwähnt und gesagt, das ist das, wie sie auch dort erlebt haben, wie Gott Gemeinde gebaut hat. Dass Leute auf sie zugekommen sind und sie um Hilfe gebeten haben. Er hat nicht erzählt, dass es im Traum passiert ist, aber dass Leute angerufen haben, auf ihn zugekommen sind und um Hilfe gebeten haben. Und für sie war das ein Hinweis, Zeichen, in diese Richtung zu gehen und dort was anzufangen. Dann geht's weiter. Wir fuhren nun von Troas ab und kamen geradewegs nach Samothrake und des folgenden Tages nach Neapolis und von da nach Philippi, das die erste Stadt jenes Teils von Mazedonien ist, eine Kolonie. In dieser Stadt aber verweilten wir einige Tage und am Tag des Sabbats gingen wir hinaus vor das Tor an einen Fluss, wo wir eine Gebetsstätte vermuteten. Also sie sind losgezogen, haben den Weg auf sich genommen nach Mazedonien und hatten diese Stadt Philippi vor Augen, die auch nicht die erste Stadt war in Griechenland, sondern wo sie noch ein paar Tage durch das Land reisen mussten, bis zu dieser Küstenstadt. Und sie hatten schon im Hinterkopf einen Plan, mit wem sie sprechen wollten, weil das war, was sie seither, als sie in der Türkei unterwegs waren, auch immer gemacht haben. Sie sind immer in die Synagogen als erstes gegangen. Das war ihre Anlaufstation zu den frommen Leuten, um mit ihnen ins Gespräch zu kommen, um mit ihnen, mit den Juden zu reden und ihnen von diesem Jesus weiter zu erzählen und was er für sie getan hat und was er mit ihnen wollte. Also sie hatten einen Plan und sie haben überlegt, was sind die besten Schritte, jetzt dorthin zu kommen, wo treffen wir diese Leute, und sie haben vermutet, vielleicht haben sie es auch einfach ausprobiert, an den Fluss zu gehen, weil sie gedacht haben, da treffen sich die Leute zum Beten. Als Christoph Miller vor ein paar Wochen da war, hat er auch über die Situation gesprochen und gesagt, oft waren die Flüsse die Punkte oder die Stätten, wo vor dem Sabbat diese Waschungen stattgefunden haben für die Juden. Und so war das für Paulus, als er gedacht hat, wie komme ich an die Leute ran? Ein Weg. Und er hat sich überlegt und es ausprobiert und ist dorthin gegangen. Und dann heißt es im Vers 13, und wir setzten uns nieder und redeten zu den Frauen, die zusammengekommen waren. Also tatsächlich haben sie Leute getroffen, so wie sie es vermutet hatten oder gehofft hatten. Und es waren Frauen. Und ich fand es interessant, dass Paulus von einem Mann geträumt hat, aber sie als Erste, natürlich sind sie vielen Menschen begegnet, aber als sie an dem Platz angekommen waren, wo sie hin wollten, sind sie Frauen begegnet. Und was haben sie gemacht? Sie haben mit ihnen geredet und ihnen von Jesus erzählt. Sie haben nicht so ein starres Bild von diesem Traum im Kopf gehabt, wir dürfen nur mit Männern reden oder mit irgendwelchen anderen speziellen Gruppierungen, die es eben gibt oder wo sie den Eindruck hatten, sondern wenn schon mal jetzt die Frauen da waren, haben sie diese Möglichkeit genutzt und sind mit ihnen ins Gespräch gekommen. Und ich fand es cool, dass sie eben in diesen ganzen Dingen nie sich einschränken haben lassen, sondern dass es für sie immer eine Führung war, wie sie weitergehen konnten und in eine Richtung gelenkt worden sind, aber dann eben weitergegangen sind. Sie nutzten die Möglichkeiten, die Jesus ihnen gegeben hat. Und sie haben die Möglichkeiten genutzt und sie haben die Möglichkeiten genutzt, die sie gesehen haben, durch das, dass sie sich umgeschaut haben. Was für Möglichkeiten gibt es? Und mir sind ein paar Kärtchen begegnet, die ich schon seit langem bei mir zu Hause habe und ich dachte, heute ist der richtige Ort und die richtige Zeit, es zu verteilen. Und ich möchte euch die einfach mal durch die Reihen geben. Geht es einfach weiter. Und das sind Kärtchen mit Fragen drauf. Und ich bin mir ziemlich sicher, dass Paulus sich nicht genau diese Fragen gestellt hat, aber ich bin mir sicher, dass er sich ganz ähnliche Fragen gestellt hat. Als er unterwegs war, als er in eine Stadt gekommen ist, als er Menschen begegnet ist, weil er ein Beobachter war und ein Suchender war und Möglichkeiten gesucht hat. Und da stehen Fragen drauf, die lest ihr für euch einfach mal durch und unten steht noch eine Anweisung drauf. Also was ihr mit dem machen könntet. Vielleicht wäre das ja was, mit solchen Augen, mit solchen Fragen, wie der Paulus sie sich gestellt hat, auch mal durch die Gegend zu laufen und durch unsere Stadt zu laufen. Vielleicht denkst du dann, ich bin ja kein so ein Apostel, wie es der Paulus war. Gott ist mir nicht begegnet, Jesus ist mir nicht live begegnet und hat nicht zu mir irgendeinen Auftrag ausgesprochen, was ich tun soll. Vielleicht denkst du, du bist kein Evangelist, so wie der Petrus das war, der losgezogen ist und allen Leuten von Jesus erzählt hat, denen er begegnet ist. Aber vielleicht will ja Gott, dass wir als Gemeinde auf bestimmte Personen zugehen oder uns um bestimmte Menschen kümmern und von Jesus erzählen. Vielleicht ist es ja gar nicht schlimm, dass du kein Apostel oder kein Evangelist bist. Vielleicht bist du ja ein Helfer. Und Gott möchte, dass du dich um bestimmte Menschen in deiner Stadt, in deiner Nachbarschaft, in deinem Kollegium kümmerst. Vielleicht will Gott ja, dass wir als Gemeinde Helfer sind. Vielleicht bist du es aber auch nicht, und das ist auch nicht schlimm. Vielleicht bist du ja ein Zuhörer. Und Gott möchte, dass du für Menschen ein Seelsorger bist und ihnen zuhörst und ihnen Hoffnung machst. Vielleicht will ja auch Gott, dass wir als Gemeinde Menschen sehen und ihre Lasten tragen, für sie da sind. Warum das alles, warum diese ganze Führung, warum dieser ganze Aufwand, den Gott mit Paulus betreibt? Warum das alles? Gott führt die Leute, weil er einen Plan hat und weil er ein Ziel hat. Und darum geht es in Vers 14. Und da heißt es, und eine Frau mit Namen Lydia, eine Purpurkrämerin aus der Stadt Thyatira, die Gott anbetete, hörte zu. Deren Herz öffnete der Herr, dass sie Acht gab auf das, was von Paulus geredet wurde. Und als sie aber getauft worden war und ihr Haus, bat sie und sagte, wenn ihr urteilt, dass ich an den Herrn gläubig sei, so kehrt in mein Haus ein und bleibt. Und sie nötigte uns. Die Lydia war eine fromme Frau. Die war zusammen mit den anderen Juden an diesem Platz, um zu beten. Und sie hatte sich den Juden angeschlossen, weil dieser Gott der war, der für sie anders war als das, was sie seither in ihrem Kulturkreis und in ihrer Herkunft gekannt hatte. Und sie hatte sich ihnen angeschlossen und ist diesem Gott gefolgt. Sie war in dieser, ich sage jetzt mal, in dieser Religion mit dabei. Sie hat Gott gesucht, hier heißt sogar, dass sie ihn angebetet hat. Und doch ist was Besonderes passiert, als Paulus mit ihr gesprochen hat. Es heißt, dass Gott ihr das Herz öffnete. Gott hat ihr Herz berührt und geöffnet für das, was Paulus erzählt hat. Und Paulus hat nicht über die jüdische Religion und Gesetze gesprochen, sondern er hat über Jesus gesprochen, so wie er das immer getan hat. Über den Messias, auf den die Juden gewartet haben, auf die Hoffnung, auf die sie gehofft hatten. Und er hat von ihm gesprochen und das ist das, was Gott genutzt hat, um sie zu berühren und was ihr Leben auch verändert hat. Sie wusste, dass da was ist, was sich ändern muss und sie hat sich taufen lassen. Taufe als das Zeichen, dass Jesus für uns gestorben ist und dass wir mit ihm gestorben sind, wenn wir an ihn glauben und ihn annehmen. Und dass wir vor allen Dingen mit ihm auferstanden sind. So wie man bei der Taufe wieder aus dem Wasser hochkommt, als Zeichen dafür, dass wir auferstanden sind mit Jesus. Und das ist das, was sie erlebt hat und was sie an dem Tag, was an dem Tag mit ihr passiert ist. Sie ist Gott begegnet. Und es ist das passiert, was immer passieren muss, nämlich dass Gott sie gezogen hat, dass Gott ihr Herz aufgemacht hat. nicht die Reden und das, die Argumente von Paulus haben sie überzeugt, sondern das Eingreifen von Gott. Im Johannes heißt es, keiner kann zu mir kommen, wenn nicht der Vater, der mich gesandt hat, ihn zieht. Keiner kann zu mir kommen, wenn nicht der Vater, der mich gesandt hat, ihn zieht. Keine Argumente, die wir vorbringen, keine tollen biblischen Geschichten, die wir erzählen, ist nicht das, was das Leben der Menschen verändert, sondern es ist eine Begegnung mit Jesus. Und die kommt nur zustande, wenn Gott die Menschen zieht. Und das Tolle ist, dass Gott alle ziehen möchte und alle zieht. Es heißt im 1. Timotheus, er möchte, dass jeder gerettet wird und die Wahrheit erkennt. Die Wahrheit erkennt, heißt Jesus zu begegnen. Und Gott möchte das für jeden haben. Es ist sein ausdrücklicher Wunsch und er hat alles dafür getan, damit wir ihm begegnen können. Im Jeremia heißt es, ich kenne die Gedanken, die ich über euch denke, spricht der Herr, Gedanken des Friedens und nicht zum Unheil, um euch Zukunft und Hoffnung zu gewähren. Das ist das, was Gott über uns denkt. Gott meint's gut mit uns. Ruft ihr mich an, geht ihr hin und betet zu mir, dann werde ich auf euch hören. Und sucht ihr mich, so werdet ihr mich finden. Ja, fragt ihr mit eurem ganzen Herzen nach mir, so werde ich mich von euch finden lassen. Was ist Gottes Plan und Gottes Ziel? Gottes Plan und Gottes Ziel war schon immer, Gemeinschaft mit den Menschen zu haben. Wir haben im ersten Halbjahr haben wir Predigten gehabt über die Schöpfung. Und ganz am Anfang heißt es, dass Gott den Menschen macht. Warum? Als Ebenbild Gottes, ihm gegenüber, ihm ähnlich. Er möchte ihn gegenüber und er will in Gemeinschaft leben. Und er möchte, dass diese Menschen, diese Geschöpfe seinen Charakter widerspiegeln, sein Wesen, in dem, wie sie miteinander umgehen, in dem, wie sie handeln, in dem, wie sie mit der Schöpfung umgehen, in dem, wie sie mit ihm umgehen. Und sie sollen in der Schöpfung mit dem das fortsetzen, was er angefangen hat. Er hat angefangen, aus der Unordnung, die im All geherrscht hat, Ordnung zu schaffen. Er hat das Meer geformt, er hat das Land geformt, er hat die Tiere erschaffen, er hat Pflanzen gemacht, damit die Tiere Nahrung haben und er hat es in Ordnung gebracht, in Ordnung gebracht. Und das ist das, womit er die Menschen beauftragt hat, über die Tiere zu herrschen, die Erde urbar zu machen, sie zu pflegen, Energie reinzustecken, um das Umfeld zu formen und zu gestalten. Sie sollten in Gemeinschaft leben. Von Mann und Frau heißt, dass sie eins sein sollen, füreinander da sein, so wie der Vater und der Sohn und der Heilige Geist. Und das ist das, was Gottes Plan war für die Welt, was aber zerstört worden ist dadurch, dass die Menschen sich entschieden haben, nichts mehr mit Gott zu tun haben zu wollen, sich selber an die erste Stelle zu stellen, Gott gleich sein wollten und selber entscheiden wollten, was gut und was böse ist. Und das ist das, was letztendlich die Beziehung untereinander zerstört hat, was die Beziehung zu Gott zerstört hat und was die Welt ins Chaos gestürzt hat. Aber Gott hat schon nach diesen Ereignissen bestimmt und den Plan gefasst, dass es nicht in dem Zustand bleiben soll, sondern dass er das wiederherstellen möchte, dass er diese Beziehungen wieder heilen möchte, dass er Vergebung schaffen möchte, damit das wieder so sein kann, wie er es ursprünglich gedacht hat. Jesus ist gekommen auf die Welt, er hat hier gelebt, er ist gestorben und er ist wieder auferstanden, damit Vergebung möglich ist. Und er hat es getan, damit das Reich Gottes und seine Herrschaft wieder Raum gewinnen können, dass wieder das wahr werden kann, wie es ursprünglich von Gott gedacht war und wie er es erschaffen hat. Dass diese Herrschaft wieder aufgerichtet werden kann, also ein Reich, eine Welt, eine Gesellschaft entsteht wieder, die so ist wie früher, wie er sich das vorgestellt hat und die seinen Charakter und sein Wesen widerspiegelt. Eine Gemeinschaft von Menschen, die letztendlich nach seinen Werte und Maßstäbe leben und die sich bestimmen lassen von dem, was Gott möchte. Wo sie eben nicht mehr sich selber an erste Stelle setzen, sondern den anderen höher achten als sich selber. Wo die Leute demütig sich unter den anderen stellen und ihm helfen. Wo man einander Lasten trägt und Freude teilt. Wo man nicht nur eine Meile für den anderen geht, sondern zwei. Wo man Vergebung ausspricht und Bindungen gebrochen werden, weil man den anderen loslässt und die Schuld des anderen loslässt. Wo heilende Worte dem anderen zugesprochen werden, damit die Welt wieder heil wird und dass Beziehungen heil werden. In einer Welt, in der Neuanfänge möglich sind, in Familien, in Ehen, in Beziehungen, im Geschäft, mit anderen, aber auch mit mir selber. Und deswegen hat er seinen Geist gegeben, damit er in uns wohnt. Damit wir Gemeinschaft mit ihm haben, wieder, so wie es früher war. Und ich möchte euch Verse aus der Offenbarung 22 vorlesen. Also vom ersten Kapitel in der Bibel springen wir fast zum letzten Kapitel in der Bibel, wo beschrieben wird, wie das wieder sein soll und worauf Gott hinarbeitet und wo das, sagen wir, diese Welt beschrieben wird, wo Gott das Plan hinzielt. Und da heißt in Offenbarung 22, Abvers 1, und er zeigte mir einen Strom von Wasser des Lebens, glänzend wie Kristall, der hervorging aus dem Thron Gottes und des Lammes. In der Mitte ihrer Straße und des Stromes, diesseits und jenseits, war der Baum des Lebens, der 12-mal Früchte trägt und jeden Monat seine Frucht gibt. Und die Blätter des Baumes sind zur Heilung der Nationen. Und keinerlei Fluch wird mehr sein. Und der Thron Gottes und des Lammes wird in ihr sein. Und seine Knechte werden ihm dienen. Und sie werden sein Angesicht sehen. Und sein Name wird an ihren Stirnen sein. Und Nacht wird nicht mehr sein. Und sie bedürfen nicht des Lichtes einer Lampe und des Lichtes der Sonne, denn der Herr Gott wird über ihnen leuchten. Und sie werden herrschen von Ewigkeit zu Ewigkeit. Gott hat uns geschaffen, um über die Erde zu herrschen. Und wir haben es vermasselt. Wir beuten sie aus. Wir beuten den anderen aus. Aber später wird es wieder so sein, dass wir herrschen werden von Ewigkeit zu Ewigkeit in einer guten Art und Weise, weil da Heilung ist und weil das Wasser des Lebens ist und weil das Licht da ist, weil Gott da ist, weil er unter uns wohnt. Deswegen war Gottes Plan mit Paulus, ihn über viele Umwege und Unwägbarkeiten nach Philippi zu führen. Er hat ihm den Weg versperrt, er hat ihn Umwege geführt, er hat ihm neue Horizonte aufgerissen, hat auf sich aufmerksam gemacht und er hat ihn in die Nähe von der Lydia gebracht, weil er ihr begegnen wollte. Weil das ein Teil dieser Geschichte war, wie Gott von dieser alten, zerstörten, zerbrochenen Welt hin wollte zu einer neuen, guten Welt. Gottes Plan ist mit der Begegnung von der Lydia oder mit der Lydia aber nicht zu Ende. Der geht weiter. Und er besteht weiterhin noch. Und Gott ist immer noch auf der Suche nach Gemeinschaft. Auch heute noch. Es reicht ihm nicht, dass wir hier als Gemeinde jetzt irgendwie so zusammen sind, sondern er möchte sein Reich bauen und seine Welt. Und er sucht heute noch Menschen und die Gemeinschaft. Paulus hatte eine ganz spezielle Berufung, die er ausgelebt hat und die sein Leben bestimmt hat. Und die Frage ist natürlich, was ist mein Platz in dieser Geschichte Gottes? Welchen Teil spiele ich da dabei? Welche Rolle spiele ich dabei? Was ist meine Berufung? Aber natürlich auch, was ist unsere Berufung als Gemeinde? Was ist unsere Berufung als Gemeinde? Wir sind jetzt 50 Jahre hier in diesem Haus. In diesem Jahr feiern wir das. Und was ist das, was Gott für uns vorgesehen hat? Welchen Weg sollen wir gehen? Wo stellt Gott uns vielleicht Hindernisse in den Weg, damit wir nicht da weitergehen, wo wir seither waren? Wo schlägt Gott neue Richtungen ein? Der Armin Hartmann hat auf unserer Freizeit auf dem Schmali gesagt, Gemeinde ist Gottes Zeichen in der Welt auf ihn. Gemeinde ist Gottes Zeichen in der Welt auf ihn. Gott lieben von ganzem Herzen und den Nächsten wie mich selber. Wir sind Teil dieser Geschichte, ein Teil von seinem Plan. Und ich finde es herausfordernd, herauszufinden, was ist tatsächlich unser Part, unser Teil. Ich glaube, es ist gut, wenn wir so weitergehen, wie es der Paulus gemacht hat, dass wir aufmerksam sind, um uns umschauen in unserer Welt, uns die Leute anschauen, mit denen wir zu tun haben, dass wir Schritte in eine Richtung gehen und dann gucken, was passiert. Ob Gott uns was in den Weg stellt oder ob Gott es befördert und nach vorne bringt und wir auf einmal auf die Leute treffen, mit denen wir was zu tun haben sollen und denen wir zum Beispiel das bezeugen, was Gott in unserem Leben getan hat und wie Gott uns geführt hat. Ich möchte noch beten. Vater im Himmel, ich möchte dir dafür danken, dass du einen Plan hast. Für jeden von uns, für unsere Gemeinde und dass es ein guter Plan ist. Ich danke dir für die Erzählung, für die Geschichte von Paulus, wie er aufmerksam war und sich hat von dir führen lassen und wie er sich zum Teil von deiner Geschichte hat machen lassen, dass deine Geschichte weitergeht und dein Plan umgesetzt wird. Herr, ich danke dir, dass du es gut mit uns meinst und dass du es nicht nur gut mit uns meinst, sondern auch mit den Leuten, die am Rand von unserer Gemeinde stehen und die außerhalb von unserer Gemeinde sind. Mit den Leuten, denen wir begegnet in der Kantine, auf dem Schulweg, beim Studium in der Lerngruppe, dass du es gut meinst mit denen und dass du ihnen begegnen möchtest. Dass du mit ihnen genau das möchtest, was du von Anfang an geplant hast. Gemeinschaft und sie als Gegenüber zu haben. Und ich bete, dass du uns führst und dass wir aufmerksam sind und mutig sind, dir zu folgen. Amen.